Also, künstliche Intelligenz verändert Medien, Arbeitsweisen und Erwartungen rasant. Für Medienhäuser stellt sich dabei nicht nur die Frage, was technisch möglich ist, sondern auch, was auf der anderen Seite verantwortungsvoll ist. Gerade für öffentlich-rechtliche Medien, also für den ORF, geht es dabei um eine besonders sensible Balance, Innovation auf der einen Seite und Vertrauen und journalistische Integrität auf der anderen Seite. Stefan, hallo.
Servus.
Du bist Chief Innovation Officer des ORF. Und wenn man so diesen Titel hört, denkt man sofort an Technologie, Tools und neue Systeme. Mich würde mal interessieren, wie würdest du selbst deine Rolle beschreiben?
Ja, Technologie, Tools und neue Systeme ist durchaus ein schöner Dreiklang, sozusagen, in dem wir uns bewegen. Das stimmt schon. Mein Team und ich, wir haben auf jeden Fall eine sehr technologisches Standbein auch. Wir haben alle auch sozusagen technologischen Backgrounds sozusagen aus unseren sehr diversen Karrierenwegen, so würde ich es einmal nennen. Wir sind, glaube ich, in der Regel alle das, was man sozusagen so ein bisschen nicht lineare Vitas sozusagen nennt. Wir konnten relativ viel machen in unseren Karrieren. Haben insofern viel gesehen, viel gemacht, von quasi dazu beigetragen, dass Unternehmen gebaut worden sind, Technologie entwickelt worden ist, Dinge transformiert worden sind, digitalisiert worden sind, you name it. Und ja, das tun wir als Team und ich bin ein bisschen der sichtbarere Teil davon, im ORF sozusagen. Wir sind auch in der Direktion für Technik und Digitalisierung angesiedelt. Das ist in dem Sinn auch kein Zufall, sondern by design. Eben weil wir auch dieses Standbein haben, haben aber auch eben immer sozusagen diesen Connect zum Business, zu Redaktionen, zum Journalismus, zur Contentproduktion, zur Werbewirtschaft, Kreativwirtschaft, was auch immer. Ich sage immer, wir sind ganz grundsätzlich als Medienunternehmen immer Teil der Kreativwirtschaft. Wir sind ja sozusagen kein industrieller Fertigungsprozess, der etwas fertigt sozusagen, Stückwerk jetzt allgemein gesprochen, sondern wir sind ein öffentlich-rechtliches Medienhaus mit sozusagen Journalismus oder ein journalistisches öffentlich-rechtliches Medienhaus mit sozusagen journalistischer DNA, die im Wesentlichen Ziel hat, Öffentlichkeit herzustellen. Ja, so würde ich es sagen.
Also du bist an der Schnittstelle zwischen Technologie, Content, Public Services. Steig mal ein, wann ist denn für dich KI zum spannenden Tool und zu einem strategischen Thema geworden?
Aber ich glaube, ich sozusagen für den größten Teil mit dem Gen-AI-Hype eigentlich. Ja, so glaube ich immer. Ist Ende, sagen wir mal Ende 22 ChatGPT sozusagen gelandet, oder? Und das war mit Sicherheit der globale Kickoff davon. Wir haben uns in den Jahren davor schon auch mit KI beschäftigt und Data Mining und Machine Learning Modelle und Image Recognition und alles Mögliche. Und das war auch faszinierend. Aber wir haben, muss man auch ehrlich sein, wie glaube ich viele andere auch, die viele Use Cases zu dem Zeitpunkt nicht gesehen. Ja? Und es war natürlich das Interesse beim Gegenüber, wer oder was auch immer das Gegenüber zu dem Zeitpunkt war, nicht immer so groß, wie das natürlich dann entstanden ist. Ja? Weil das ist, glaube ich, schon die unique Situation, in der sich wahrscheinlich alle Industrien, aber eben die Medienindustrie insbesondere auch befindet. Also ich habe in meiner Karriere nicht viele Themen erlebt, die in dieser Breite Interesse, Ängste, Chancen, Risiken, also alles gleichzeitig hervorgerufen hat, quer durch alle Unternehmensbereiche, quer durch alle Mediengattungen, quer durch alle Professionen, egal ob jetzt kaufmännische Bereiche, Contentproduktion, ganz klassischer Journalismus, was auch immer. Also jede hatte eigentlich von Beginn an in irgendeiner Form Interesse an dieser Thematik, sei es aufgrund von Ängsten, Sorgen oder von Chancen, Herausforderungen. Whatever, ja, so. Und
Ja,
das
mega spannend.
haben wir, glaube ich, im ORF sozusagen für unsere Kolleginnen und Kollegen sehr gut bespielt, indem wir unsere mittlerweile sehr bekannten, sind wir auch stolz drauf, AI Days ins Leben gerufen haben, im Grunde als Eventserie, die eigentlich zum Zweck hatte, immer eigentlich Literacy zu betreiben. Das ist kein Marketing-Event, auch wenn wir vielleicht selbst ein bisschen Marketing darum machen, dass das auch Aufmerksamkeit bekommt und sozusagen vor allem die Menschen auch erreicht, weil Das ist in Unternehmen per se, obwohl man Medienunternehmen sind, gar nicht so leicht, nämlich das alles an die Kolleginnen und Kollegen zu kommunizieren, dass es sie erreicht und so weiter. Sprich, wir nutzen da auch, ich sage jetzt mal, unsere Profession und bespielen alle möglichen Kanäle, intern wie extern, damit das auch Aufmerksamkeit erfährt. Und das ist ein bisschen auch Teil des Erfolgs. Und hat im Wesentlichen immer zum Ziel gehabt und weiterhin Literacy und Upskilling sozusagen indirekt eigentlich zu betreiben, so dass die Menschen lernen, was kommt da auf uns zu, was ist das, wer macht das, welche Konsequenzen hat das vielleicht, welche Chancen bietet es. Ja, und das machen wir seit 3 Jahren sehr erfolgreich, darf ich heute stolz sagen.
An dieser Stelle kurz ein Satz zu diesem Podcast. Can AI Help You ist ein Podcast über künstliche Intelligenz, digitale Transformation, Medienwandel und Kommunikation und über die Frage, wie Menschen und Organisationen sinnvoll und wertschöpfend mit neuen Technologien umgehen können. Im Mittelpunkt steht heute Stefan Kollinger, CEO vom ORF. Seine Perspektiven, Erfahrungen, Ideen und ganz konkreten Umsetzungen. Und die heutige Episode lautet Can I help you? Balance, Innovation and Journalistic Integrity. Und genau diese Balance möchte ich jetzt mit dir noch einmal genauer anschauen. Und zwar, viele Medienhäuser wollen ja KI einsetzen und gleichzeitig spürt man, so wie du gesagt hast und so wie wir es alle spüren, eine große Unsicherheit. Wo darf denn jetzt KI konkret weiterhelfen?
Überall, wo es sinnvoll ist. Grundsätzliche Antwort. Also das ist, glaube ich, wie mit jeder neuen Technologie oder Technologiesprung oder Weiterentwicklung, sei es iterativ oder irgendwie transformativ, das ist, glaube ich, gar nicht so die Rolle, also oder spielt gar nicht so die Rolle. Die Frage ist, wo können wir das gewinnbringend für uns oder unser Publikum einsetzen? So, und wenn wir darauf eine Antwort haben, dann sollten wir das, ganz generell gesprochen, einfach tun, so wie wir es auch in der Vergangenheit getan haben. Insbesondere der Mediensektor hat eigentlich sehr viel Erfahrung mit technologischer Veränderung. Wenn wir uns die letzten 100 Jahre sozusagen vom Radio kommend anschauen, dann hat sich da sehr viel getan. Ich sage immer, es versteht nicht jeder im ersten Moment, aber sozusagen eigentlich sind die gerade die öffentlich-rechtlichen Entitäten sozusagen in Europa ein bisschen die, also wir sind Googles und Co's nicht so unähnlich gewesen sozusagen in unserer Genese. Ja, wir haben alle eigene sozusagen impressive Standorte gehabt und haben sie im Wesentlichen immer noch. Da gab es alles, da gab es eigene Technologie, souveräne Technologie, On-Premise Technologie. Zusammen mit der Industrie sind da Dinge entwickelt worden, sei es vom sozusagen ersten Mikrofon, aber sozusagen der professionellen Mikrofontechnologie, über Kameratechnologie, Funktechnologie, Übertragungstechniken jeglicher Art und so weiter, das ist ja sozusagen nicht zufällig entstanden. Ja? Es ist ja auch der ganze Medientechnologiemarkt eigentlich aus dem heraus entstanden. Ja? Dementsprechend ist es unser Ansatz eigentlich ein bisschen in dieser Tradition wertschätzend und wertstiftend, das eigentlich sozusagen zu übersetzen, wiederum jetzt in die Zukunft, also quasi ins Übermorgen, das ist ja ein bisschen unser Job, das Übermorgen vorzubereiten, zu erklären, greifbar zu machen, ausprobieren zu können vielleicht und so weiter, Prototypen zu bauen und das institutionalisiert zu adressieren. Das ist ja im Wesentlichen, was wir tun. Das formt sich halt in unterschiedlichster Art und Weise aus. Mal ist das Software, mal ist das ein Event, mal ist das ein Workshop, mal ist das einfach nur Kommunikation. Auch das sozusagen filtert sich sozusagen durch eine Organisation durch und es bleibt im Wesentlichen immer was hängen. Es ist auch das 1-zu-1-Gespräch. Es sind Strategiepapiere. Ja, so whatever it is. Wir tun alles, was sozusagen diesem Ziel beiträgt und wir versuchen das auch möglichst nahe an der Anwendung, hands-on und sozusagen sehr niederschwellig zu tun. Ja.
Hast du da konkretere Beispiele? Wie ist denn das der ORF konkret angegangen, das Thema KI? Du hast jetzt Workshops genannt, du hast die AI-Days genannt, Sichtbarkeit vor allem im Unternehmen. Das heißt, die Bandbreite ist wirklich breit, einerseits von Technik bis hin zur Weiterbildung und zur Schulung. Ja.
Genau. Also wir haben eigentlich, ich habe es gerade beim letzten EID gesagt, kann es jetzt nicht herzeigen, aber sozusagen da auf eine PowerPoint-Folie hergezeigt, sage ich, da bin ich sehr stolz drauf, weil die ist jetzt über 3 Jahre alt. Auf der ist sozusagen drauf gestanden, sagt die grundlegende strategische Vorgehensweise, nämlich wir wollen laufend das Thema Literacy im Unternehmen sozusagen behandeln und auch nach extern hin oder nach außen hin. Wir wollen laufend die strategische Positionierung des ORF sozusagen bearbeiten, erklären, manifestieren im Kontext des Medienmarktes, was wirkt auf uns ein, sozusagen als Risikovektor, was sind aber auch Chancen für den Medienmarkt und oder den ORF als sozusagen Medienunternehmen, als Akteur in diesem Markt. Und das Dritte, dass wir eine Art sozusagen Dachmarke intern ins Leben gerufen haben, AI Lab, unter der möglichst viele größere oder kleine, was auch immer, sozusagen Pilotprojekte auf einmal passieren können, wollen und dürfen. Ja, und da muss ich immer sozusagen unserer Geschäftsführung auch die Credits geben, die das ja auch zugelassen hat. Das muss man immer auch dazu sagen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will, weil das ist nicht sehr herkömmlich. Ja, da federführend natürlich auch sozusagen mein technischer Direktor oder Direktor für Technik und Digitalisierung, Harald Kräuter sozusagen. Das waren diese drei Säulen, die wir von Anfang an im Team beackert haben, sage ich jetzt einmal. Und das war schon mit Teil des Erfolgs, nämlich sozusagen Erster zu sein und unter Anführungszeichen das zu tun. Geht jetzt gar nicht ums Erste sein, sondern eher um den frühen Zeitpunkt. Ja, das merken wir schon jetzt auch in der Rückschau, dass das einen Riesenunterschied macht, auf einmal loszulegen und das möglichst früh, weil das sozusagen davon profitierst du hinten raus enorm. Ja, so. Und aus dem heraus haben wir sozusagen zuerst drei, mittlerweile sind es vier, sozusagen konkrete Handlungsfelder definiert, nämlich, dass wir sagen, wir wollen im Bereich der Redaktion oder des redaktionellen Umfelds aktiv werden, da mit dem Fokus auf prozessuale Unterstützung einmal initial. Ja. Zweite Säule sozusagen der administrative Bereich, wo wir davon ausgegangen sind, dass man sagt, das wird ziemlich sicher, heute kann man sagen, das ist so, die nächste Phase der Digitalisierung, was eine neue Art von Zusammenarbeit, augmentierten Arbeiten und so weiter ermöglichen wird. Dritte Säule, Thema Barrierefreiheit, wichtiges Thema für Medien generell, für öffentlich-rechtliche insbesondere und ja auch dann noch einmal durch den Regulator, festgelegt, im Wesentlichen müssen wir ja in den nächsten Jahren komplett barrierefrei werden. Stichwort Untertitelung zum Beispiel haben wir auch in unserer TDO, also Online-Hauptabteilung sozusagen, gemeinsam mit der Barrierefreiheit, dem Bereich der Barrierefreiheit, ein tolles Projekt umgesetzt rund um KI-Untertitelung sozusagen. Und als vierte Säule ist dazugekommen das Thema Produkte. Dass wir im Wesentlichen Opportunitäten explorieren, also sei es jetzt sozusagen, ich sage jetzt mal B2C-Produkte, jetzt einmal allgemein.
Können wir noch ein bisschen kurz deeper diven? Ja. Was mich wirklich interessiert ist, welche Projekte, so wenn du so ein paar nennen könntest, welche Projekte befinden sich jetzt bei euch im Medienhaus in Bezug auf KI, wo du sagst, da arbeiten wir dran oder das hat jetzt einmal so super funktioniert oder welche Use Cases waren besonders super oder sind besonders tricky und challenging?
Ja, also ich glaube, das Bekannteste ist mittlerweile, kann ich auch stolz sagen, ist unser AI-Editor. Das ist sozusagen unser Pilotprojekt gewesen, rund um den redaktionellen Bereich, sprich ist unser KI-Environment sozusagen ein Stück Software, was alle möglichen KI-Modelle, Funktionen, Anwendungen aggregiert und in einem Single-Interface sozusagen an einen ganzen Konzern zur Verfügung stellt. Das Ganze hat ganz, ganz simpel eigentlich begonnen, mal so als LLM-Rapper, also was eigentlich viele getan haben, was jetzt auch nicht sonderlich Magic war, aber auch da wieder, was war die Magic dran? Wir haben das sehr früh eben an den ganzen Konzern zur Verfügung gestellt und auch eben dank den Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in der IT oder auch in der Geschäftsführung wieder, die uns das ja auch gemacht haben lassen, eigentlich von Beginn an sehr viele KI-Modelle über, ja auch den Bezug über Hyperscaler in einem datensicheren Umfeld auch zur Verfügung stellen können. Einmal als Playground, ja, wo man sagt, okay, kannst du das nutzen in diesem und jenem Umfang. Modelle werden damit nicht trainiert, wir wissen auch, wie die Daten laufen und so weiter. Wir haben da unsere eigenen Landing Zones etc. pp. Ja. Das hat das eigentlich alles begonnen und ist dann eigentlich in der Zusammenarbeit, aber das muss man sich tatsächlich ein bisschen mehr jetzt in der Rückschau wie ein Startup vorstellen, also sozusagen in einer sehr agilen Zusammenarbeit mit einem ganzen Konzern und einer Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen eben zu dem ausgewachsen, was es heute ist. Und heute ist das tatsächlich unser Medien Production Environment rund um die Bearbeitung von Texten mit KI, rund um die Bearbeitung von Bildern mit KI. Video spielt immer mehr eine Rolle, auch wenn noch in Summe natürlich eine untergeordnete. Da geht es teilweise tatsächlich mehr um Data Mining, gar nicht so sehr um die Erzeugung von Bildern. Ja. Transkription ist ein Riesenthema. Das ist ja überhaupt gar nichts Neues gewesen. Aber was neu war, dass wir eben sehr schnelle Modelle einsetzen konnten und dadurch eine enorme Nutzung entstanden ist, weil wir einfach dann erkannt haben, okay, was den Menschen vor allem wichtig ist beim Thema Transkription, dass das jetzt einmal schnell geht, ja, aus den unterschiedlichsten Gründen und auch die Zugänglichkeit. Egal, ob sie jetzt on demand im Feld draußen über ihr Smartphone das machen wollen oder auf ihrem Laptop in der Firma oder auch im Homeoffice oder wo auch immer, mit einer lokalen Datei oder einer Datei aus irgendeinem großen Asset-Management-System, es soll einfach funktionieren und schnell gehen. Und solche Dinge konnten wir damit auch adressieren, bis hin zu was ganz Simplem, nämlich Übersetzung. Ja, also wir haben jetzt nicht die Übersetzung neu erfunden, aber eben Single Interface to the Customer sozusagen, da findet sich das alles irgendwie wieder. Bis hin zu einem ganz simplen sozusagen Chat, also so ChatGPT-artig, dass man auch das intern zur Verfügung stellt mit der Möglichkeit, eine Vielzahl an Modellen auszuprobieren, auch damit zu lernen. Learning is, on the long run interessiert das eigentlich niemanden, sozusagen. Also welches Modell genau, sozusagen, das ist schon die Power-User-Gruppe, das ist nicht die Masse, ja, ist aber auch in Ordnung so. Manches ist ja auch gar nicht so einfach zu erklären. Genau, und eben bis hin heute zu, wir haben heute 18. Dezember, eben am 4. Dezember bei unserem letzten EID unsere ersten Agents sozusagen released. Was sind Agents? Also teilautonome oder vollautonome KI-Prozesse, nennen wir es einmal. Ja, so, da spielen jetzt eine Vielzahl an Modelle und so weiter eine Rolle, Automatisierung eine Rolle. Im EID-Editor haben wir da vor allem immer diesen Fokus rund um Kreativwirtschaft sozusagen, Journalismus, redaktionelle Prozesse, Content, ja, so im weitesten Sinne. Sprich, das Erste, was wir mal getan haben, ist Recherche-Agents zu implementieren. Da geht es jetzt nicht darum, die Recherche zu substituieren, sondern zu unterstützen. Das ist halt sozusagen im Wesentlichen sowas wie eine Superpower, sag ich jetzt einmal, wo wir danach trachten, dass wir Trusted Sources, da kann ich immer Credits geben an unsere Nachrichtenagentur, die APA, sozusagen integrieren, anbinden jetzt bildlich gesprochen und unsere Agents wiederum auf diese Sources, und das sind ja teilweise riesige Datenquellen, ja, so, zugreifen können und die in semantischer Art und Weise in einem Conversational Interface am Konzern wiederum zur Verfügung stellen und diese Recherchen für mich durchführen. Und das fasziniert, das funktioniert faszinierend gut sozusagen. Wir haben den Termin, das zu releasen, zweimal verschoben, weil das ist schon ein bisschen tricky, das sozusagen so hinzukriegen, wie es jetzt funktioniert. Auch insbesondere unter dem Aspekt, dass man das im Griff hat, wie viel da eigentlich passiert. Ja, weil man das ist jetzt sozusagen keine Suche, ja, sondern da passieren eben teilautonome Abfragen in einer Vielzahl an Systemen. Sprich, so ein Agent besteht aus einer wir nennen es Familie an Sub-Agents, ja. Irgendwann wird es hoffentlich mal einen sympathischeren Begriff als Agent geben. Wir mögen den gar nicht so sehr, aber irgendwie ist das gerade sozusagen der Begriff der Branche.
Ja.
Ja, genau. Why not? Genau. Und aus dem wird quasi Stand heute eine Recherche, ein Report runter synthetisiert sozusagen nach unseren Gaben respektive den Wünschen der Kolleginnen und Kollegen. Und das haben wir jetzt einmal in einer Beta-Phase an alle released und da werden wir in den nächsten wir denken immer so ein bisschen quartalsweise, also im Zuge des ersten Quartals sicher wieder viel Feedback bekommen, was gut ist, was schlecht ist, was wir gerne anders hätten. Und es entstehen auch immer eine Menge Ideen, was vielleicht noch alles geht sozusagen.
Mega. Das heißt, ein wichtiger Punkt, KI soll unterstützen, was du gesagt hast, und nicht ersetzen. Ja. Wie ist denn so der Response von deinen Kundinnen, sage ich jetzt einmal intern? Wie werden das genutzt? Was ist positiv? Und gibt es ein paar negative Stimmen auch?
Logisch, also wenn es in einem journalistischen Medienhaus keine negativen Stimmen geben würde oder kritische Stimmen, dann wäre ich fast mehr besorgt als andersrum. Insofern, nein, natürlich gibt's das. So, aber auch da möchte ich uns allen wieder Credits geben. Auch das haben wir von Anfang an eigentlich aktiv auch, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal gefördert, zugelassen, also verhindern will man das sowieso nicht, aber von Anfang an mit den Kolleginnen und Kollegen eben dahingehend eigentlich im Austausch, sprich, das ist jetzt irgendwie für uns gar nichts Besonderes, auch von Anfang an auch irgendwie mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Betriebsratswesen zusammengesessen. Ah, da das mal erklärt. Also sozusagen, ah, die brauchen ja Inputs und sozusagen Literacy und umgekehrt, damit man da eigentlich immer von Beginn an eigentlich gemeinsame Wege findet. Sprich, wir haben da jetzt ehrlicherweise, das ist alles sehr organisch, das will ich damit sagen. Ja, und ich glaube, das ist alles Unique in der Situation, die wir da geholfen haben zu erzeugen im Haus, dass das jetzt nicht. Wir haben auch niemanden gezwungen, das zu nutzen. Also wir haben das jetzt auch nicht sozusagen so beworben oder ausgerollt, wie man klassische Enterprise-Systeme ausrollt, wo man sagt, so ab morgen arbeiten wir damit, sondern wir sehen das auch in der Kurve. Wir haben heute also das ganz ganz lineares Wachstum, zum Beispiel gerade mit diesem System. Jetzt sind wir halt bei 3.300 Usern angekommen. Das sind viel mehr, gibt's nicht, ja, sozusagen. Ja, und wir haben im Tag mehrere hundert unique User. Es gibt ja gar nicht so viele Enterprise-Systeme, die so viel genutzt werden im Alltag. Ja, so von so vielen uniken Usern. Outlook hat natürlich sicher mehr User.
Ja, wenn man es zuhört, merkt man, und ich kann es wirklich auch unterstreichen aus der Arbeit bei mir von den letzten Jahren, es geht nicht nur um die Tools, es geht um Haltung, es geht um Kultur, es geht um Lernen, es geht um die ganze Transformation im Haus, dass man nicht von oben runterdrücken kann, sondern gemeinsam nur erleben kann.
Ja, genau. Also das kann ich wirklich bestätigen, weil wir auch bei den Schulungen, wir haben mittlerweile mehrere hundert Kolleginnen und Kollegen aktiv geschult im Sinne einer, nennen wir es mal Fachschulung, was jetzt zum Beispiel dieses System und das Umfeld angeht, Guidelines angeht, da gibt es den Jakob, den Marco, die Anna und so weiter. Wir haben ein KI-Champions-Programm ins Leben gerufen dieses Jahr, was im Wesentlichen eine Ganzjahres-Seminarreihe war, die, kannst du ja verraten, ist im Wesentlichen über Nacht entstanden. Ich habe gedacht, das wäre super und das nennen wir so, weil wir haben so eine School of Champions-Serie, das klingt irgendwie cool. Nennen wir das doch so oder bedienen wir uns irgendwie an dem Ding? Und das haben wir dann einfach so als Beta-Version einfach das Jahr durchgezogen, haben 60 Teilnehmerinnen gehabt und haben jetzt eine Menge KI-Champions im Haus und haben aus unseren eigenen Erfahrungen, mit unserem eigenen Know-how, mit eigenen Kolleginnen, egal ob jetzt sozusagen Governance, die Martina oder die Anna mit sozusagen Literacy ganz generell und KI-fachspezifischen Themen oder auch Technologiekompetenz, unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen auch sozusagen versucht abzuskillen im Wesentlichen. Ja, so. Und da geht es jetzt nicht nur um KI, das ist ja Digitalisierung und generell Technologiewissen. Das hat super funktioniert, nämlich nächstes Jahr wird das noch sogar noch ein bisschen Nummer größer. Und es werden noch mehr Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus selbst als Vortragende teilnehmen. Und daraus, glaube ich, kann wirklich so ein bisschen so ein Flywheel entstehen, wo sich Menschen einfach selbst helfen sozusagen und auch weiterbringen, weil es gibt immer jemanden, der was dazu weiß in so einem großen Unternehmen. Genau, und ich bin immer ein Fan davon, die Menschen also sozusagen stärken, ja, ganz simpel.
Das heißt, Neugierde ist ein Punkt dabei, Mindset, Lernkultur.
Yes.
Das sind so entscheidende Faktoren, nicht nur die Technologie. Und die ganze Transformation ist eben nicht nur technologisch, sondern was ich höre, ist es wirklich sehr, sehr menschlich und die Leute immer wieder mit an Bord holen, ja, und den Austausch und die Governance zu gewährleisten. Gell?
Voll.
Hat es für dich während den letzten 3 Jahren, also vor 3 Jahren ist die ganze KI-Geschichte sozusagen losgegangen mit OpenAI, hat es für dich jetzt einen Punkt gegeben, an dem sich dein Blick auf die KI grundlegend positiv verändert hat, wo du gesagt hast, wow, das ist mindbreaking, ich habe jetzt da wirklich einen neuen Moonshot irgendwo, ein riesiges Ziel zum Anvisieren, hat sich da irgendwas entwickelt? Sicher.
Ja, das kann ich jetzt nicht erzählen. Nein, wir haben, das Erste, was mir natürlich sozusagen in den Sinn kommt, ist, wir haben alle möglichen, ich sage mal, auch Produktvisionen entwickelt, weil was wir schon erkannt haben am Weg, also sozusagen, es gibt jetzt unterschiedliche Dimensionen der KI-Nutzung, des Einflusses von KI auf Gesellschaft, Industrien und so weiter. Ja. Sprich, es gab zum gewissen Zeitpunkt einen Moment, da haben wir eigentlich erkannt, dass man eigentlich sprechen wir von einem Industrialisierungsprozess, der jetzt sozusagen global sozusagen passiert. Das ist jetzt nicht nur ein weiterer Schritt der Digitalisierung sozusagen. Ja. Aus dem Titel heraus haben wir uns schon auch gewagt, ich sage mal, neue Produktkategorien auch zu ersinnen, wo wir glauben, dass die entweder entstehen werden oder es vielleicht sinnvoll wäre, dass sie entstehen, entweder für den Medienmarkt oder für den ORF als Medienunternehmen, entweder sozusagen als ein Plattformmodell oder einfach als Produkt. Jetzt mal, ich kann es jetzt nicht konkret, ist schwierig, jetzt wieder formulieren sozusagen, aber ja. das war sozusagen der Moment, wo der für mich sehr positiv war im Sinne, weil wir, glaube ich, erkannt haben, dass sozusagen wesentlich, also dass sozusagen auch Unternehmen und Märkte ja, in die Lage versetzt werden, Dinge zu tun und bei Dingen sozusagen vielleicht wieder mitzuspielen, was bisher ausgeschlossen war. Ja, so. Es wird ein bisschen sehr allgemein formuliert, aber es ist schwierig anders zu formulieren.
Ich schaue mir gerne die ganzen Zeit den Bild an, Armin Wolf und so weiter. Mhm. Und ich habe dann immer, denke mir dann immer wieder, ich hätte gerne eigentlich an Armin Wolf Avatar, der mir die ganz persönlichen Nachrichten um 22 Uhr oder wann auch immer oder wo auch immer mir persönlich zur Verfügung stellt. Und nicht nur mir, sondern allen Österreicherinnen und Österreichern. Ist das möglich?
Es ist sicher möglich. Ich wüsste aber nicht, also jetzt aus meiner persönlichen Sicht braucht es das nicht. Sozusagen jetzt den Avatar. Also warum soll ich den Armin Wolf substituieren oder klonen? Großer Fan von Armin Wolf, nicht falsch verstehen sozusagen. Aber die sozusagen die Realität zu substituieren durch was Künstliches, das ist aus meiner Sicht nicht das, wo du groß the beneficial part sozusagen auf künstlicher Intelligenz, dass irgendeine Art von Personalisierung, Hyperpersonalisierung und so weiter in diesen Kontexten möglich ist, wahrscheinlich eintreten wird und wenn es auch andere machen sozusagen, ja so. Ich persönlich halt von dem Avatar-Thema, also vor allem Menschen zu klonen, wenig. Der ORF derzeit auch nicht, wenn man sozusagen in die Guidelines reinliest, was wir uns derzeit erlauben und nicht erlauben. Ja, so würde ich es einmal beantworten. Also ich glaube, dass die Chance eben vor allem in den klassischen Segmenten und oder Mediengattungen da liegt, dass das darin liegt, dass das ja unter Umständen ein bisschen eine Befreiung ist eigentlich sozusagen, sich auch in diesen Segmenten vielleicht wieder Neues und anderes zu wagen, sozusagen, ja. Was ein bisschen aus der Norm auch ausbricht, weil die Norm ist sozusagen der Freund der künstlichen Intelligenz und das ist unter Umständen wiederum die Gefahr für den Status quo einer Sache, ja, dass man sie substituiert, sprich MedienmacherInnen vor allem Mut zu unique zu sein, ja, so, weil die Uniqueness ist vielleicht für datenbasierte replizierende Systeme schwieriger zu handeln. So wie das
Welche Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz werden die Medienhäuser am stärksten verändern? Das heißt, wir erleben ja momentan die Textoptimierung. Ja. Du hast gesagt, mit eurem Editor geht es ja tiefer in die Recherche rein. Da tut sich ja schon einiges in diesem ganzen Gen-AI-Bereich. Mhm. Was sind so die nächsten Schritte, die jetzt auf Medienhäuser sozusagen auf und einprallen, wo es eine nächste größere Bewegung oder einen nächsten größeren Innovationsschritt gibt?
Naja, ich glaube, das ist sozusagen, also das, was potenziell am meisten Veränderungen hervorrufen wird, ist sozusagen, sind neue Produktkategorien, Änderungen im Nutzungsverhalten und dahingehende Marktveränderungen, sprich neue Player, die mit neuen Angeboten NutzerInnen im digitalen Raum auf diese Angebote erfolgreich ziehen werden. Ja, so. Oder das ist eigentlich der Faktor ist sozusagen jener, der den größten Einfluss auf unsere Märkte und Unternehmen eigentlich haben wird aus unserer Sicht. Stichwort KI-Mode, mir geht es gar nicht um Google oder das irgendwie sozusagen, sondern aber das ist eben so eine neue Produktkategorie, die hat heute schon Impact im Traffic, Links, Vermarktung, Visibility und so weiter. Ja, so. Und wir haben uns darauf gut vorbereitet.
Zum Schluss noch vielleicht eine Empfehlung, ein Tipp an Redaktionen oder Newsrooms oder Medienhäuser, die vielleicht erst jetzt beginnen, mit KI zu arbeiten. Was ist da so deine Empfehlung? Wie könnten sie am besten starten?
Also am besten, also wirklich, was am schnellsten, am meisten bringt und die größten Learnings sozusagen ermöglicht ist, dass man möglichst etwas zum Anfassen bereitstellt. Ja? So, nicht so viel darüber theoretisieren, sozusagen im Sinne der Exklusivität, sondern am besten ein Tool, ein Werkzeug, eine Sache bereitstellen, mit der einfach mal beginnen zu arbeiten, zu testen, zu explorieren und dann zu diskutieren auf dieser Basis, auf Basis der gemachten Erfahrungen und so weiter. Das ist hochproduktiv, macht sehr vielen Menschen Spaß, führt zu tollen Ergebnissen und auch zu wesentlich besseren Diskussionen, die wiederum zu besseren Ergebnissen führen, als wenn man in der Theorie beginnt. Ja.
Stefan, vielen Dank. Das war super spannend. Danke für die tollen Einblicke.
Great.
Weiterhin alles Gute. Ciao.
Ebenso.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Danke.